Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank für die Einladung und es ist schön, dass ihr alle gekommen seid. Also ich würde auch ohne lange Vorrede direkt mit dem Vortrag beginnen. Seit 2002 organisiert ein hallischer Verein alle 2 Jahre zu dieser Zeit auf der Peisnitzinsel eine sogenannte Kinderstadt. Das Planspiel läuft nun schon seit einem Monat. Es gehört zu den größten seiner Art in Deutschland. Vor 2 Jahren nahmen an die 10.000 Kinder teil. In diesem Jahr wurde die hallische Kinderstadt von der staatlichen Initiative Deutschland, Land der Ideen, in einem bundesweiten Wettbewerb als Bildungsidee ausgezeichnet. Nach Aussage des verantwortlichen Vereins entstand die Idee für Halle an Salle, so der, etwas bekloppte Name des hiesigen Planspiels, am Thalia-Theater. Ursprünglich kommt das Konzept jedoch aus München. 1979 wurde an der Isar erstmals solch ein Projekt unter der Bezeichnung Spielstadt organisiert. Es trug den Namen Mini-München. Mittlerweile gibt es mehr als 50 Kinderstädte in ganz Deutschland, weltweit, neben einigen in der Schweiz, Luxemburg und Italien, eigentümlicherweise auch ca. 2 Dutzend in Japan. Das Konzept all dieser Kinderstädte beruht darauf, dass Kinder in der Regel wie in Halle zwischen 6 und 14 Jahren das Leben in einer Stadt nachspielen. Halle an Salle dürfen Eltern nur als Besucher mit einem speziellen Visum betreten. Nach der Ankunft in der Kinderstadt sind ihre teilnehmenden Kinder dazu angehalten, sich umgehend bei einem sogenannten Arbeitsamt um eine Vermittlung zu bemühen. Der in Aussicht stehende Lohncheck, der sich in der Regel für einige Stunden Lohnarbeit in, wie es heißt, Manufakturen, einer Gärtnerei oder dem örtlichen Kraftwerk verdienen lässt, kann hernach in einer stadteigenen Bank eingelöst werden. Vom verdienten Einheitsgehalt können nun, nach Abzug der Steuern versteht sich, Kultur- und Freizeitaktivitäten und Baumaterial für das eigene Haus finanziert werden. Wie die Großen heiraten auch die kleinen Arbeitskollegen einander, stimmen in Bürgerversammlungen über neue Gesetzesanträge ab oder entscheiden über die Verwendung der Steuereinnahmen. Während in den vergangenen Kinderstädten wöchentlich ein Bürgermeister gewählt wurde, entschied man sich dieses Jahr für die Abschaffung des Amtes und ganz zeitgemäß für die Einführung eines Bürgerrates, der sich aus mehreren Kindern zusammensetzt. Trotz des ursprünglichen Vorhabens, auf eine Polizei verzichten zu wollen, musste selbige in der vorletzten Kinderstadt, also 2008, doch noch eingeführt werden, nachdem es zu zahlreichen Überfällen auf die Kinderstadtbank kam. Zudem nutzten Bankangestellte ihre Stellung, um sich Vorteile im Verteilungskampf zu verschaffen. In der Folge konnte der ordnungsgemäße Ablauf des Geldverkehrs nur mit einem den Mitarbeitern der Bank auferlegten Eid sowie züchtigenden Maßnahmen gegenüber mutmaßlichen Dieben gewährleistet werden. Die Räuber mussten als Strafe, wie es heißt, gemeinnützige Arbeit leisten. Die eigene Zeitung der Kinderstadt, die von Kindern auch produziert wird, berichtete 2008, dass ein Direktor, der seine Bank überfallen hatte, gefangen genommen, Zitat, und aus der Stadt verbannt worden sei. Auch wenn manche Eltern das vielleicht anders sehen. Der verantwortliche Trägerverein Kinderstadt Halle e.V. sieht seine Arbeit weniger in der Einrichtung einer alternativen Tagesbetreuung für überforderte Eltern. Vielmehr verfolgt der Verein mit seinem Engagement politische Zwecke. So heißt es in der Selbstdarstellung, ich zitiere: Die vordringlichste Aufgabe des Vereins besteht darin, die Möglichkeiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Nun folgt in dem Text, dies soll nicht ausgespart werden, ein Verweis auf die auch von Deutschland unterzeichnete UN-Kinderrechtskonvention. Aber weiter heißt es, Zitat, der Verein versteht Kinder nicht als Personen, die erst noch lernen müssen, um in der Öffentlichkeit gehört zu werden. Kinder sind partizipationsfähige Bürger. Sie verfügen über einen kleineren Erfahrungsschatz als Erwachsene, nehmen aber dennoch am gesellschaftlichen Leben teil und haben Vorstellungen und Wünsche, wie ihr Lebensumfeld kinderfreundlicher gestaltet werden kann. Nun könnte man bei solch einem Zweck erwarten, dass der Verein entsprechende Forderungen erhebt oder Interventionen durchführt. Nur finden sich im Umfeld der Kinderstadt weder Petitionen für die Einrichtung von Spielplätzen noch irgendwelche Versuche, die Allgemeinheit zum Beispiel zur kinderfreundlichen Anpassung von Knopf- und Knaufhöhen im öffentlichen Raum zu bewegen. Statt sich auf diesen Wegen darum zu bemühen, die Gesellschaft kinderfreundlicher zu gestalten, wie es hieß, setzt der Verein entgegen der Behauptung alles daran, das Lebensumfeld der Kinder dem ihrer Eltern nachzubilden. Die fälschlicherweise Kinderstadt genannte Erwachsenenstadt für Kinder zeichnet sich schließlich dadurch aus, dass sich die Kleinen wie die Großen noch die Apfelschorle mühsam erarbeiten müssen. Es geht den selbsternannten Anwälten also nicht um das Wohl ihrer minderjährigen und unfreiwilligen Mandanten, als vielmehr um ihr ganz eigenes Interesse. Im Ehrenamtsjargon heißt es in der Selbstdarstellung weiter, ich zitiere, es ist dem Verein ein großes Anliegen, Kindern eine Lobby nicht nur in einer kommunalen, städtischen Gesellschaft zu schaffen, sondern sie zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben anzuregen. Während es gerade noch so klang, als würden Kinder von irgendeiner, man weiß nicht welcher, Macht an ihrer gesellschaftlichen Partizipation gehindert werden. Und als wäre diese Partizipation ihr innigster Wunsch, so müssen die Kinder nun offensichtlich erst noch zur aktiven Teilnahme angeregt werden. Irgendwas jedenfalls, so richtig weiß das in der Kinderstadt scheinbar niemand, wird den Kindern angeblich zu Unrecht vorenthalten. Um was es sich bei dem Unterschlagenen genau handeln soll, bleibt allerdings vollkommen offen. Die Kinderstadt soll, und darin sind sich nun wiederum alle einig, ihre jungen Bewohner auf ihr späteres Leben vorbereiten. Das Ziel des Trägervereins sei es, wieder Zitat, für Kinder eine Form von Spielraum zu schaffen, der es ihnen ermöglicht, komplexe Prozesse einer Stadt eigenständig zu gestalten, zu erleben und zu erfahren. Um welche komplexen Prozesse, wie es hieß, es sich dabei handelt, erklärte die Projektleiterin der Kinderstadt, Elke Arnold, beiläufig in einem Artikel der Mitteldeutschen Zeitung. Zitat, die Kinder sollen sich gegenseitig etwas beibringen und sie werden mit Demokratie, Geld und Warenfluss konfrontiert. Der besondere Reiz der Kinderstadt, so wird in modernster Börsenspielrhetorik auf der Internetseite des Vereins erklärt, bestünde darin, dass sich die Kinder, Zitat, in den verschiedensten Berufen der Stadt ausprobieren, neue Berufe erfinden, eine Geschäftsidee entwickeln oder erfahren könnten, wie sich das eigene Handeln auf eine Gemeinschaft auswirkt. Solch ein affirmatives Geschwätz verkennt nicht nur, dass sich das durch die Warengesellschaft erzeugte Elend schon eindrucksvoll in jeder Grundschulklasse besichtigen lässt. Es ist auch der Beweis dafür, dass die Organisatoren der Kinderstadt von kindlichen Bedürfnissen und deren Implikationen genauso wenig verstehen wie von der Gesellschaft, in der sie selbst existieren. Stattdessen behauptet der Verein, behaupten die Organisatoren ernsthaft, die Kinder würden während des Planspiels ihre eigene Stadt gestalten. Etwas holprig lautet das offizielle Motto der Kinderstadt dementsprechend, Kinder regieren ihre eigene Stadt. Sofern Malen nach Zahlen als Gestaltung aufgefasst wird und das ist im pädagogischen Betrieb wohl zu vermuten, mag die Aussage die Tätigkeit der Kinder treffend beschreiben. Sollte unter Gestaltung jedoch das menschliche Vermögen verstanden werden, die Umwelt nach eigenen Vorstellungen und eigenem Willen zu formen, ist die Bezeichnung nichts als eine Lüge. Die Kinder entwerfen vielleicht Häuser, gestalten mitunter die Geldscheine der spieleigenen Währung und werden auch an der Verabschiedung eines Gesetzes beteiligt. Ansonsten leben sie jedoch, und das ist das Entscheidende, in einer festgefügten Zwangsordnung. Es ist von vornherein ausgemachte Sache, dass die minderjährigen Schützlinge ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um sich existenzielle Dinge kaufen und an dem Spielgeschehen, ergo Leben, teilnehmen zu können. Diese Bedingung diktiert den gesamten Spielverlauf der Kinderstadt und bleibt auch von den Entscheidungen der Bürgerversammlung oder des Bürgerrates unberührt. Auf die wichtigsten Aspekte einer vernunftmäßigen Gestaltung einer Stadt oder Gesellschaft oder anders formuliert, auf die Ausgestaltung der Spielregeln bei allem Pessimismus über das Ergebnis eines solchen Versuches haben die Kinder überhaupt gar keinen Einfluss. Schon aus der Setzung der zitierten Selbstdarstellung des verantwortlichen Vereins »Kinder sind partizipationsfähige Bürger« lässt sich eine Drohung heraushören. In einem sogenannten Handbuch mit dem Titel »Die Kinderstadt – Eine Schule des Lebens« wird das Problem mit der Partizipation näher ausgeführt. Zwar bleiben auch die beiden Herausgeber dem reformpädagogischen Singsang verhaftet, sobald sie zu erklären versuchen, zur Lösung welchen Problems sie eigentlich 1979 in München die erste deutsche Kinderstadt organisierten. Jedoch wird dafür ein Autor mit dem schönen Namen Horst Rumpf umso deutlicher. In seinem Beitrag mit dem vielsagenden Titel »Ernstes Spiel, Mini-München, etwas anderes als eine Kinderbelustigung« schreibt er über die Kinder: »Es fehlt ihnen an allen Voraussetzungen, denken wir, nicht nur am Können, auch an Ernst, an Haftungsfähigkeit, an Verantwortung. Und außerdem ist Kinderarbeit verboten, im Interesse der Kinder, wie wir zu wissen meinen. Und so lassen wir sie in einem Kinderghetto heranwachsen, lassen sie davon träumen, was passiert, wenn ich einmal groß bin. Aus den ernsthaften Lebenszusammenhängen bleiben sie, wie selbstverständlich, ausgesperrt, unmündig, der Aufsicht bedürftig, nicht für voll zu nehmen.« Und so kommt Horst Rumpf, der Autor dieser Zeilen, zu dem Schluss: »Die Geschichte der Kindheit der letzten 200 Jahre ist eine Geschichte der Ausgrenzung der Kindheit aus dem Erwachsenenleben.« Der Autor dieser Zeilen möchte den Kindern nicht zu irgendeinem Recht verhelfen. Er begrüßt schließlich die erste deutsche Kinderstadt in München gerade dafür, dass in ihr keine Rücksicht auf Kinder genommen wird. Stattdessen würden sie, wie Rumpf, also Horst Rumpf, zufrieden vermerkt, wie kleine Erwachsene behandelt werden. Jede gesonderte Behandlung von Kindern ist nicht nur für ihn bloßer Ausdruck einer ungerechten Bevormundung. Ein Großteil der Kinderrechtsbewegung möchte der angeblichen Diskriminierung, und darin besteht sozusagen ihr Kniff, von Kindern durch die Abschaffung der Kindheit beikommen. Es lässt sich ahnen, was jemand, der selbst noch im Verbot der Kinderarbeit blanken Adultismus wittert, so wird die Dominanz der Erwachsenen heute ernsthaft genannt, zu schulischen Partizipationsbemühungen sagt. Zitat, also wieder Horst Rumpf aus seinem Beitrag oder in seinem Beitrag: »Auch wenn Heranwachsende sich ein bisschen in die Problematik der Politik einmischen dürfen, wenn sie Leserbriefe schreiben und mit verteilten Rollen einen politischen Streit im Klassenzimmer nachspielen dürfen, Vieles schmeckt nach pädagogisch angestrengtem Surrogat. Denn, und jetzt wird Horst Rumpf sehr deutlich, Geld und Macht bleiben draußen. Im Grunde genommen geht es Rumpf, Arnold, also der Projektleiterin der hiesigen Kinderstadt, und Co. nicht darum, dass die Kinder bei der Konfrontation, wie sie es selbst nennen, mit Geld und Macht bzw. Waren- und Geldfluss, wie Elke Arnold es ausdrückte, noch irgendetwas lernen. Das ist nebensächlich allerhöchstens. Die Konfrontation mit diesen Sachen ist für sie vielmehr Selbstzweck. Horst Rumpf bekommt nicht hinterm Zaun gehalten, was ihn an der Kindheit eigentlich stört. Ich zitiere nochmals aus seinem Gastbeitrag: Die sinnfälligsten Ausprägungen für die Ausgrenzung der Kindheit aus dem Erwachsenenleben sehen wir heute in den sogenannten Kinderspielplätzen. Hier dürfen die Kleinen öfter hinter Zäunen tollen, und zwar auf den Geräten, in den Sandkästen, die sorgsam vorbereitet und als kindgemäß approbiert sind. Erwachsenen ist die Benutzung untersagt. Dem Autor geht es also weniger um das, was Kinder nicht dürfen, als vielmehr um das, was sie dürfen. Und nicht darum, was ihnen, als vielmehr darum, was den Erwachsenen untersagt ist. Es geht ihm schlichtweg um die Privilegien der Kindheit. Rumpf wünscht sich insgeheim, und da unterscheidet er sich nicht von seinen Volksgenossen, selbst wieder Kind sein. Da ihm jedoch eine Rückkehr in die Kindheit verwehrt ist, so möchte er wenigstens den Kindern ihre Kindheit nehmen. Aus diesem Grund spricht er so ausgiebig vom freien Spiel der Kinder, wo er eigentlich nach einem Beweis für ihre Diskriminierung sucht. Auch eine Oma aus Jessen bei Lutherstadt Wittenberg weiß, worin der besondere Reiz der Kinderstadt liegt. Sie hatte ihre Enkeltöchter zur heilsamen Konfrontation mit Geld und Warenfluss nach Halle gebracht und erklärte gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, Zitat: Es ist doch gar nicht verkehrt, wenn die Kinder auch mal begreifen, dass einem im Leben nicht alles geschenkt wird, sondern dass man zunächst was tun muss, wenn man sich was leisten will. Hier vergaß der böse Wolf offensichtlich Kreide zu fressen. Die Großmutter fuhr immerhin mehr als 200 Kilometer, nur damit ihre Enkeltöchter oder Enkelkinder auch mal am eigenen Leib erfahren, was ihr selbst nur Schmerz war. Der Wunsch, dass es den Zöglingen nicht besser ergehen soll als einem selbst, dürfte gerade bei denjenigen besonders stark sein, die die Kindheit regelmäßig zum Paradies verklären. Gerade jene, die dazu neigen, Kinder als engelsgleiche Wesen zu betrachten, reagieren auf die Projektionen, auf die Produkte ihrer Projektionen mit umso größerer Missgunst. Während sie selbst beim täglichen Mit- und Gegeneinander an sich halten müssen, darf dem Kind kein Wort und keine Tat verübelt werden. Müssen sie sich unentwegt anstrengen, um die eigenen Trieb- und Affektregungen im Zaum zu halten, wird dem Kind jedes ungestüme Verhalten nachgesehen. Ein Volljähriger muss beim Verlust der Selbstbeherrschung schlimmstenfalls nicht mit mahnenden Worten, sondern mit Scheidung, Haft und Arbeitslosigkeit rechnen. Er trägt nicht nur für sein Handeln die volle Verantwortung, sondern gegebenenfalls, sofern er Kinder besitzt, auch für das Wohl seiner Nachkommen. Und während er dafür wohlgemerkt arbeiten muss, dürfen seine Kinder spielen. Fehlt ihnen indes etwas oder umgekehrt, ist ihnen etwas zu viel, so müssen sie nur schreien und schon ist meist zumindest Abhilfe zur Stelle. Solch eine Darstellung beschreibt weniger die tatsächliche Kindheit. Mit einer gewissen Empathie könnte jeder wissen, dass sie kein bloßes Zuckerschlecken ist. Kinder leiden oftmals unter fürchterlichen Ängsten, die durch ihre Unmacht sowie durch ihre Vermengung von Realität und Einbildung noch verstärkt werden. Man erinnere sich etwa an die Ammärchen oder also zum Beispiel an das Märchen vom schwarzen Mann, das Kindern zur Rückstellung und Disziplinierung erzählt wurden. Solche Märchen nutzten für ihren Zweck das fehlende Realitätsbewusstsein der Kinder aus. Jungen und Mädchen sind jedoch nicht nur den Erziehungsmethoden ihrer Schutzbefohlenen ausgeliefert. Sie müssen auch unter Schmerzen und mit verbitterter Anstrengung erst noch lernen, was dem Erwachsenen schon zur Routine, also eventuell geworden ist. Nämlich die eigenen Wünsche aufzuschieben und Regungen zu kontrollieren. Aus diesem Grund gibt man Kindern zur Einschulung eine Schultüte mit. Sie sollen den ersten Gang in die Disziplinierungs- und Lernanstalten versüßen. Die eben vorgetragene Darstellung beschreibt also vielmehr die verklärte Sicht der Erwachsenen auf die Kindheit. Die Volljährigkeit wird von ihnen vornehmlich als Bürde empfunden. Die mit ihr einhergehenden Freiheiten können den Verlust des begrenzten elterlichen Schutzes offensichtlich nicht kompensieren. Stattdessen behält die erlangte Selbstverantwortung nur den Zwang bereit, selbst für den Unterhalt sorgen zu müssen. Und dies hinterlässt meist auch nur das dumpfe Gefühl der Unmacht und nicht beizukommender Existenzängste. Aus diesem Grund reuen viele Erwachsene ihr Erwachsensein. Drei Jahre nachdem in München die erste Kinderstadt durchgeführt wurde, schrieb Neil Postman das Buch Das Verschwinden der Kindheit. Dieses Buch. Darin hat Postman, der Titel verrät was, konstatiert, wovon Horst Rumpf noch 7 Jahre später nichts wissen wollte. Zudem wusste der amerikanische Medienwissenschaftler auch die Bestrebung der Kinderrechtsbewegung richtig einzuordnen. Ich zitiere aus dem Buch: Wohin man sieht, überall stellt man fest, dass sich das Verhalten, die Sprache, die Einstellungen und die Wünsche und selbst die äußere Erscheinung von Erwachsenen und Kindern immer weniger voneinander unterscheiden. Zweifellos erklärt sich hieraus die wachsende Bewegung, die für eine Neubestimmung der Rechte des Kindes und eine Angleichung dieser Rechte an die der Erwachsenen eintritt. Ihre Schubkraft gewinnt diese Bewegung, die sich unter anderem gegen die Pflichtschule wendet, was, wie wir später auch noch feststellen werden, auch diese Kinderstadtbewegung tut, aus der These, dass der vermeintlich bevorzugte Status der Kinder in Wirklichkeit von einer Unterdrückung geprägt ist, die die Kinder daran hindert, am Leben der Gesellschaft tatsächlich teilzunehmen. Und an anderer Stelle schreibt er, angesichts all dessen, also angesichts des Verschwindens der Kindheit, sollte man erwarten, dass sich eine Art von Philosophie herausbildet, die den Verlust, wie er schreibt, der Kindheit zu rechtfertigen sucht. Vielleicht gibt es im gesellschaftlichen Leben ein Prinzip, das die Menschen nötigt, nach Möglichkeit das zu suchen oder zu suchen, also nach Möglichkeiten zu suchen, was zu bekräftigen und zu bestätigen ohnehin unvermeidlich ist. In der Tat rationalisieren die Menschen oftmals kollektiv unbegriffene gesellschaftliche Entwicklung, die sie wohlgemerkt selber zu verantworten haben. Sie sind offensichtlich nicht nur unfähig, ihre eigene Geschichte, ihre eigene unverstandene Geschichte in die Hand zu nehmen, sondern müssen ihr auch noch nach dem Mund reden. Und so spannt sich auch die Kinderrechtsbewegung mit ihrem Angriff auf die Kindheit nur nachträglich vor die längst schon fahrende Lokomotive. Und wohlgemerkt an dieser Stelle vielleicht nicht nur die Kinderstadt, also der hiesige Landesverband der Piratenpartei hat beschlossen vor einigen Monaten oder hat überlegt, dass man eigentlich das Wahlalter auf 12 Jahre herabsetzen sollte. Weil es mit der Begründung, die Begründung lautete ungefähr so, ja keinen großen Unterschied mehr machen würde, weil Kinder ja auch an den gesellschaftlichen Umständen partizipieren könnten und weil sie ja genauso fähig wären wie Erwachsene auch, wählen zu können oder diese entsprechende oder diese schwerwiegende Entscheidung treffen zu können. Also das zeigt vielleicht schon, dass es nicht nur die Kinderstadtbewegung betrifft, sondern dass es eher eine umfassende gesellschaftliche Tendenz ist, die sich nur in dieser Kinderstadtbewegung äußert oder in ihrem Anliegen. Und ganz nebenbei, also es ist ja nicht so verrückt erstmal dieser Vorschlag, wie er klingt, also 12-Jährigen das Wahlrecht zu übertragen. Also darauf komme ich später nochmal zurück, wo es um die Angleichung von Kindheit und Erwachsensein gehen wird. Was Postman in den 80er Jahren beobachtete, lässt sich nach wie vor wahrnehmen. Die Jungen und Alten der Gesellschaft gleichen sich in ihren Interessen, ihrem Geschmack und Verhalten zunehmend an. Wenn jedoch Erwachsene Harry Potter lesen und Kinder Ballerspiele zocken, dann ist dies erstmal kein wirkliches Problem und zweitens außerdem ein nicht so aussagekräftiger Beleg für die Angleichung der Generationen. Die Angleichung des Verhaltens ist vielleicht dagegen für diesen Beweis schon besser geeignet. Im Büro und in der Universität lässt sich bei Flur- und Kantinengesprächen beobachten, was sich anschaulicher nur noch zwischen Sandkasten und Klassenraum wahrnehmen lässt. Erfolg zieht in der Regel keine Anerkennung nach sich, sondern vor allem Neid und Missgunst. In Diskussionen reagieren Erwachsene ohnehin schon wie Kinder, wenn sie trotzig auf ihre eigenen Meinung beharren. Mit 40er fallen regelmäßig ein überwunden geglaubtes Verhalten zurück, sobald sie zur Rede gestellt oder zur Verantwortung gezogen werden. Statt mit Selbstkritik reagieren sie meist mit Selbstmitleid. Oder aber mit der Flucht nach vorn, soll heißen mit Gegenbeschuldigung, frei nach dem Motto, du bist nicht besser als wie ich. Auch scheint mittlerweile fast niemand mehr zwischen Wiege und Barre zu Konzentration und Selbstverantwortung fähig zu sein. Wie nicht zuletzt vielleicht die enorme Verbreitung von Ratgeberartikeln zur Aufschieberitis, wie es heißt, und Prokrastination zeigt. Der Familienurlaub indes lässt sich von einer Klassenfahrt 12-jähriger Schüler eh kaum noch unterscheiden. Eltern reagieren auf kurzfristige Entsagung via eisschleckender Nachwuchs. Kriegen sie nicht sofort, was sie gerade noch nicht wollten, werden sie ungehalten und quengeln. Auf Zurückweisung des Partners oder auch mitunter des Kindes reagieren sie oftmals mit bockigem Schmollmund. Statt jedoch für die eigenen Wünsche einzustehen, schweigen sie. So werden ausgebliebener Sex und oder die vermisste Bootsfahrt nicht selten noch bis zur Rückkehr an den heimischen Familientisch, Frühstückstisch nachgetragen. Neil Postman hätte sein Buch, wie er auch selbst sagt, auch unter dem Titel »Das Verschwinden des Erwachsenen« veröffentlichen können. Tatsächlich heißt ein Kapitel dieses Buches »Der Kinderwachsene«. Nur fällt es der Leserschaft und anscheinend auch Postman offensichtlich leichter, das Schicksal der Kindheit zu bedauern, als sich die eigene Infantilität einzugestehen. Er spricht beispielsweise, in dem Zitat vorhin hat er davon gesprochen, vom Verlust der Kindheit, was ja schon so ein bisschen anklingt, als wäre da der an sich tollen Gesellschaft ein hohes Gut abhanden gekommen. Postman ist nämlich zweierlei, wenn dies überhaupt zweierlei ist. Medienwissenschaftler und Kulturkonservativer. Jedenfalls sieht er im Fernsehen, allgemein in Kommunikationsmitteln, die letzte Ursache für die Angleichung der Generationen. Er bezeichnet das Fernsehen als Medium der totalen Enthüllung. Da es vor dem Kinder keine Geheimnisse bewahre, indem es keine Rücksicht auf das Alter nehmen würde. Und wiederum verkennt er, dass das Verschwinden der Kindheit nicht über die Gesellschaft hereingebrochen ist, wie ein Gewitter über die Gartenparty. Stattdessen versucht Postman, die Kindheit in der bürgerlichen Großfamilie früherer Tage gegen die heutige in der bedrängten Patchwork-Familie auszuspielen. Hierbei wäre festzuhalten, dass schon die Kindheit des 19. Jahrhunderts, auf die er sich ab und an mal bezieht, beziehungsweise auf die Bilder dieser Kindheit, offensichtlich auch nicht so rosig war. Sigmund Freud gewann schließlich sein Wissen um die Herausbildung neurotischer Störung und schwerer Traumatisierung bei der Behandlung von Patienten, die überwiegend in jener bürgerlichen Großfamilie großgezogen wurden. Gerade im 19. Jahrhundert bestand seitens der Gesellschaft überhaupt gar keine Hemmung, auch die Arbeitskraft von 8-jährigen Kindern in Manufakturen und Heimbetrieben auszunutzen. Und wohlgemerkt, das wurde wahrscheinlich eher eingestellt, beziehungsweise das Verbot der Kinderarbeit erlassen. Nicht, weil man irgendwie Bedenken bekommen hätte, dass man da Kinder so schamlos ausbeutet, sondern weil man einfach feststellen musste, dass die Kinder nach 6-7-jähriger Arbeit in solchen Manufakturen, Heimbetrieben, zum Beispiel vollkommen unbrauchbar für das Militär sind. Oder dass sie sprich auch einfach nicht mehr den Nutzen liefern, den man aus ihnen mal gezogen hat. Mit anderen Worten also, die Gesellschaft musste nicht erst den Fernseher erfinden, um die Kindheit abzuschaffen. Am Frankfurter Institut für Sozialforschung schrieb man in den 50er Jahren, Zitat: Wenn man in Deutschland heute ständig auch über Kinder aus gehobenen Schichten hört, sie hätten von zu Hause nichts mitbekommen, so liegt das daran, dass Bildung ihren praktischen Nutzen verlor. Selbst wenn sich die Familie um Bildung noch bemühte, müsste solcher Versuch scheitern, weil mit der Sicherung des vererbbaren Familieneigentums auch das umhegende, bergende Moment verloren ward. Die Tendenz geht dahin, dass das Kind solcher Bildung als ungesunder Introversion sich entzieht und sich lieber nach den Anforderungen des sogenannten realen Lebens einrichtet, längst ehe diese Anforderungen an das Kind überhaupt herangebracht werden. Nach Abschaffung der Kindheit, also das ist auch noch ein Zitat oder derselbe Auszug, wurde Kindheit im prägnanten Sinne des 19. Jahrhunderts jener Bereich, in den Sehnsucht zurückruft, temporär für alle möglich. Heute wird sie, also die Kindheit, für alle liquidiert, so wie sie selbst historisch entsprang. Die Angleichung von Kindern und Erwachsenen wäre somit vor allem eine Folge des Bedeutungsverlustes der Bildung. Das Kind entzieht sich schon früh der Aneignung von überholtem Wissen und antiquierter Werte. Stattdessen orientiert es sich intuitiv und vielleicht auch, weil es von allen Seiten dazu gedrängt wird, an aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen und Idealen. Um so drohenden Konflikten und unnötiger Anstrengung zu entgehen. Dieser Sachverhalt würde vielleicht auch erklären oder erklärt vielleicht auch, weshalb sich die Kinderstadt bei ihren jungen Bewohnern einer solch großen Beliebtheit erfreut. Bildung ist jedoch oder ist aber, wie Adorno, der mitverantwortlich für den eben zitierten Auszug aufgrund seiner Tätigkeiten am Institut für Sozialforschung ist, an anderer Stelle schrieb: Kultur, also Bildung, ist Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung. Der Begriff umfasst nicht nur umfassendes Wissen um geistig-geschichtliche Zusammenhänge, sondern auch die Verinnerlichung religiös-moralischer Normen. In Hinsicht auf ihre triviale, erstgenannte Bedeutung ist Bildung für den Einzelnen überflüssig, weil sich bei Gesprächen mit Freunden oder Kollegen nur einen äußerst begrenzten Prestigegewinn aus ihr ziehen lässt, bei Bewerbung aber überhaupt gar keinen Vorteil verspricht. Vielleicht ruft eine im Gesprächsverlauf geschickt platzierte Sentence irgendeiner Geistesgröße manchmal noch stille Anerkennung hervor. Nur reicht hierzu eben eine Sentence. Selbst Geisteswissenschaftler brauchen weniger ein generationsübergreifendes Gedächtnis als vielmehr ein Gespür für die Wirkung ihrer Aussagen. Für sie ist die intuitive Nachahmung des vorherrschenden Jargons entscheidend. Eine an der Geschichte geschulte Urteilskraft ist für die Karriere in den meisten Berufen nicht nur überflüssig, sondern oftmals sogar Hindernis. Vielmehr ist es wichtiger, zu den Sachen, Menschen und auch zur Wahrheit nur ein instrumentelles Verhältnis zu haben. Auch Bildung in ihrer zweiten Bedeutung ist mittlerweile weitestgehend überflüssig, da eine umfassende Verinnerlichung zahlreicher Tugenden oder moralischer Gebote durch die Gesellschaft im Unterschied zum 19. Jahrhundert vielleicht nicht mehr abverlangt wird. Es ist nicht mehr in diesem Maße notwendig, dass ihre einzelnen Mitglieder von der Ehrenhaftigkeit der Arbeit wie auch von der Gefährlichkeit sexueller Ausschweifung überzeugt sind. Durch sie, also durch diese einzelnen Mitglieder, droht ohnehin kein Umsturz der bestehenden Verhältnisse mehr. Stattdessen ist die Lohnarbeit als notwendiges und auch alternativloses Übel weitestgehend anerkannt. Auf den Arbeitsethos des Einzelnen kommt es ohnehin nicht mehr an, weil er bei mangelnder Motivation jederzeit ersetzt werden kann. Damit er arbeitet, bedarf es nicht seiner inneren Überzeugung. Vielmehr genügt der äußere Zwang und die Drohung mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und ein Eurojob. Die Verinnerlichung von Ehrgeiz, Geduld, Ausdauer und Mut bietet in Zeiten, in denen die meisten Anstellungen durch persönliche Kontakte vermittelt werden und viele Berufe ohnehin kaum Aufstiegschancen bieten, sowieso keinen Vorteil. Stattdessen ist es den gesellschaftlichen Bedingungen angemessener und für den Einzelnen wohlgemerkt konfliktfreier, wenn er sich für die eigene Tätigkeit erst gar nicht verantwortlich fühlt. Aus all diesen Gründen ist eine umfassende, starke und dauerhafte Triebunterdrückung nicht mehr in diesem Maße notwendig. Im Gegenteil, eine gelockerte ist mitunter für die gesellschaftliche Stabilität förderlicher, wie vielleicht der Siegeszug des Hedonismus beweist. Denn die allgemeine Verbreitung einer hedonistischen Lebensweise befördert entgegen der Äußerung mancher ihrer Verfechter weniger den Aufstand gegen Entsagung und Arbeit als vielmehr ein legereres Kaufverhalten. Diese beiden Entwicklungen, also die gänzliche Bedeutungslosigkeit des Geistes und die zunehmende der Triebunterdrückung, führen dazu, dass Bildung zunehmend den praktischen Nutzen verliert. Die Anpassung an die vorherrschenden Auszeichnungen des heutigen Vaters, also ängstliche Scheu, lethargisches Verhalten, panische Wut, leichte Reizbarkeit und trotzige Erwartungshaltung, können eine ausgeprägte Kindheit ohnehin nicht mehr begründen. Sie ist also die Kindheit aufgrund ihrer gesellschaftlichen Funktion als Anpassungs- und Bildungsphase weitestgehend entbehrlich. Aus diesem Grund verschwindet sie. Indes kann die voranschreitende Degradierung des Erwachsenen zum infantilen Empfänger gesellschaftlicher Gnaden vielleicht erklären, weshalb er zunehmend ungewillt ist, den Kindern ihre Privilegien zu gönnen. In der Kinderstadt werden die Kinder nicht nur ihrer Privilegien beraubt, sondern auch der Möglichkeit, es später einmal besser als ihre Eltern zu machen. In München, also da wurde die Kinderstadt sozusagen die erste Kinderstadt organisiert wurde, ersann man die Kinderstadt als Gegenmodell zur Regelschule. Schon der Untertitel des besagten Handbuches, Schule des Lebens, lässt die pädagogische Stoßrichtung erkennen. Zusammengerafft heißt es in dem Buch, Schule sei lebensfremd und denn sie vermittle anstelle des wirklichen Lebens nur den toten Buchstaben. Jede Vermittlung und Abstraktion sei nicht mehr das Leben selbst. Ich habe keine Ahnung, welchem Gespenst dahinterhergejagt wird, denn es gibt weder ein Wissen ohne Abstraktion noch irgendeine unvermittelte Erfassung der Wirklichkeit. Selbst die von den Reformpädagogen völlig verramschte Erfahrung lässt sich, ob sie nun unbegrifflich bleibt oder nicht, auf eine Abstraktion zurückführen. Auch sie sieht notgedrungen vom Besonderen zugunsten des Allgemeinen ab. Den Kindern wird durch den Verzicht auf die Reflexion jede Möglichkeit genommen, sich zumindest im Denken über die Tatsachen zu erheben. In der Schule des Lebens erfahren sie ihre vollständige Unmacht gegenüber den gesellschaftlichen Tatsachen bzw. der gesellschaftlichen Realität. Eine Erziehung zur Vernunft müsste jedoch einschließen, Kindern zum selbstständigen Denken zu erziehen, damit sie sich keiner Autorität um ihrer selbst willen unterwerfen. In einem Gespräch mit Helmut Becker wies Adorno darauf hin, dass sich die Aufgabe der Erziehung dahingehend geändert habe. Denn dadurch, dass, Zitat, die Realität so übermächtig geworden ist, dass sie sich den Menschen von vornherein aufzwingt, so wurde wohl jener Anpassungsprozess an die Realität heute eher automatisch besorgt werden. Die Erziehung, die sich die Kinderstadtpädagogen erträumen, wird zum Gehilfen der falschen Gesellschaft, wenn sie, nochmal Zitat aus demselben Text, das ist der Text Erziehung wozu, nichts anderes als well-adjusted, also gut angepasste Leute produziert, wodurch sich der bestehende Zustand, und zwar gerade in seinem Schlechten, erst recht durchsetzt. Die Pädagogik müsste also versuchen, bei aller Aussichtslosigkeit des Unterfangs, Kinder gegen den gesellschaftlichen Druck zur Anpassung an die Wahnförmigkeit der Gesellschaft zu sensibilisieren und ihnen so die Chance zu geben, wenigstens irgendwie noch zu mündigen Menschen zu werden, indem die Organisatoren und Betreuer der Kinderstadt diesen Versuch so mutwillig unterlassen, bringen sie nur das Spiegelbild ihrer eigenen traurigen Existenz hervor. Vollkommen erfahrungsunfähige, fantasiearme, dauerinfantile Gestalten. Die Kinderstadt gleicht einer Schule zur Desillusionierung, weil in ihr die Kinder nicht mehr lernen oder beziehungsweise weil in ihr die Kinder lernen, sich für ihr späteres Leben keine große Hoffnung mehr zu machen. Sie bestärkt nicht die Fantasie, sondern die Beschränkung des Denkens auf die abverlangten Anforderungen. Dabei beherbergt gerade die Fantasie als Erinnerung an die eigenen verdrängten Wünsche und Sehnsüchte, die in der Umwelt nicht ausgelebt werden konnten, die Fähigkeit des Menschen, über das Bestehende hinauszudenken. Für Herbert Marcuse hatte die Fantasie daher einen eigenen Wahrheitsgehalt. Ich zitiere, die Formen der Freiheit und des Glücks, die sie aufruft, erheben den Anspruch, historische Wirklichkeit zu werden. Die kritische Funktion der Fantasie liegt in ihrer Weigerung, die vom Realitätsprinzip verhängten Beschränkungen des Glücks und der Freiheit als endgültig hinzunehmen. In ihrer Weigerung zu vergessen, was sein könnte. Das ist ein Zitat aus dem Text von Marcuse oder dem Buch Triebstruktur und Gesellschaft. Der obligatorische Karteikartensatz eines Reiseanbieters für die Kinderstadt, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, bezeugt vor allem
die mangelnde Vorstellungskraft der Organisatoren. Die mangelnde Vorstellungskraft der Kinder indes bezeugt der 13-jährige Karl, ein Gymnasiast. Er bewarb sich bei der Kinderstadt vor 2 Jahren um das Bürgermeisteramt mit dem Versprechen, dass er nach seiner Wahl Jobcenter bauen würde. Elke Arnold und ihre Adjutanten glauben anscheinend tatsächlich, es bedürfe ihrer Initiative, um Kinder, wie es hieß, zur aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben anzuregen. Die Totalität der gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich hinter ihrem zivilgesellschaftlichen Palavern verbirgt, erfahren die Kinder auch ohne ihr ehrenamtliches Zutun schon früh genug als gesellschaftlichen Zwang zur Anpassung. Die Kinderstadt ist Ausdruck des konformistischen Hasses, der sich nicht gegen die Mühsamkeit der Lohnarbeit richtet, sondern zuvorderst gegen jene Menschen, die aufgrund eines Erbes, geneigter Umstände oder halbseidener Tricksereien von der Arbeit befreit sind. Neu an ihr ist vielleicht die Hemmungslosigkeit, mit der sich der Hass verstärkt auch gegen jene Menschen richtet, die bisher aufgrund ihres Alters vom Ernst des Lebens glücklicherweise weitestgehend befreit waren.
Vielen Dank.